Liebe Gemeinde, liebe Gäste, Gnade und Friede sei mit euch von unserem Herrn Jesus Christus. Wie beginnt man den zweiten Band einer spannenden Geschichte? Wie beginnt man eine zweite Staffel einer spannenden Serie, die in Staffel 1 mit einem Cliffhanger endet? Man weiß nicht, wie es weitergeht und man hofft, dass es eine zweite Staffel gibt und man die Serie nicht irgendwie absetzt, aus verschiedensten Gründen. Matthäus hat sich hingesetzt und hat lange darüber nachgedacht und beschlossen, ein Geschlechtsregister hinzuschreiben. Die Predigt heute lautet: Unser Gott ist Herr der Geschichte, und wir betrachten Matthäus 1, die ersten 17 Verse. Man versucht bei Matthäus 1 in der täglichen Bibellese, wenn man zu Matthäus 1 kommt, bestimmt das Ganze zu überspringen. Erstens, die meisten Namen sind schwer auszusprechen und Zungenbrecher. Zweitens, es klingt danach, als ob man so ein Vorwort lesen muss oder so ein Inhaltsverzeichnis. Das braucht keiner. Vers 18 ist interessant. Mit der Geburt Jesu Christi aber verhielt es sich so. Das klingt doch viel besser als: der zeugte den und der zeugte den. Und doch hat Matthäus, und wenn wir daran glauben, dass das Wort Gottes lebendig ist und inspiriert, dann auch der Heilige Geist die Intention, uns auch mit den ersten 17 Versen, etwas deutlich zu machen. Denn Gott ist Herr der Geschichte. Er ist ein Gott, der die Geschichte der Menschheit gebraucht, um zu seiner Ehre zu kommen. Er nutzt die Geschichte der Menschheit, um uns deutlich zu machen, wie wir gerettet werden können und wie wir Gott wieder verherrlichen können. Und in diesen ersten 17 Versen, die Matthäus schreibt, bettet Gott auch das Evangelium ein. Du musst nur lesen und richtig zuhören. So lasst uns lesen. Matthäus 1, die ersten 17 Verse. Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham war der Vater Isaaks, Isaak der Vater Jakobs. Jakob der Vater Judas und seiner Brüder. Juda war der Vater des Phares und des Zara, deren Mutter Tamar war. Phares war der Vater Esroms, Esrom der Vater Arams. Aram der Vater Aminadabs, Aminadab der Vater Nasons. Nasons der Vater Salmos, Salmon der Vater des Boas, dessen Mutter Rahab war. Boas der Vater Obeds, dessen Mutter Ruth war. Obed war der Vater Isais. Isais war der Vater des Königs David. David war der Vater Salomos, dessen Mutter die Frau Urias gewesen war. Salomo war der Vater Rehabiams, Rehabiam der Vater Abias, Abia der Vater Asas. Asa der Vater Josaphats, Josaphat der Vater Jorams, Joram der Vater Usias, Usia der Vater Jotams, Jotam der Vater des Ahas, Ahas der Vater Hiskias, Hiskia der Vater Manasses, Manasse der Vater des Amon, Amon der Vater Josias. Josia, der Vater Jechonias und seiner Brüder, der zur Zeit der Wegführung nach Babylon. Nach der babylonischen Gefangenschaft war Jechonia der Vater Sealtils, Sealtil der Vater Zerubabels, Zerubabel der Vater Abihuds, Abihud der Vater Eliakims, Eliakim der Vater Azors, Azor der Vater Sadoks, Sadok der Vater Achims, Achim der Vater Elihuds, Elihud der Vater Eliasas, Eliasa der Vater Mattans, Mattan der Vater Jakobs, Jakob der Vater Josefs, des Ehemanns der Maria, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. Man sieht, von Abraham bis David sind es im Ganzen 14 Geschlechter, von David bis zur babylonischen Gefangenschaft ebenfalls 14 Geschlechter und von der babylonischen Gefangenschaft bis auf Christus nochmals 14 Geschlechter. Das ist das Wort Gottes. Die Predigt beabsichtigt, Folgendes in drei Punkten aufzuzeigen. Gott verherrlicht sich erstens durch das Schreiben der Geschichte. Gott verherrlicht sich zweitens durch deine eigene Geschichte. Und drittens, Gott verherrlicht sich durch den Mittelpunkt der Menschheitsgeschichte, und zwar Jesus Christus. Matthäus beginnt nicht bei Bethlehem. Matthäus beginnt nicht bei Josef und Maria und wie das alles zusammenkam, so wie wir das gerade in dem Krippenspiel gehört haben. Matthäus setzt viel früher an. Er beginnt nämlich mit David und Abraham. Und warum tut er dies? Matthäus ist sich bewusst, seine Leser sind Kenner des Alten Testaments. Seine Leser sind Menschen, die mittendrin leben. Ihr, die ihr heute sitzt, und die meisten von euch kennen ja auch schon das letzte Kapitel dieser ganzen Geschichte. Man muss die ganzen anderen Kapitel gar nicht mehr so spannend machen. Man hat nämlich das letzte schon irgendwie gelesen und deswegen feiert man jedes Jahr Weihnachten. Die Leser von Matthäus, die das zum ersten Mal lesen, sind noch mittendrin. Was wird passieren? Wer war dieser Jesus? Was hat dieser Jesus vorgehabt? Warum ist er wieder weg? Sie sind mittendrin in dem Geschehen und müssen es noch realisieren, dass dieser Jesus, der gekommen ist, der Messias ist, der verheißene Erlöser, der seit Jahrhunderten prophezeit worden ist, von dem Jeremia gesprochen hat, dass er kommen wird und Frieden bringen wird. Matthäus beginnt bei Abraham, weil Jesu Geschichte nicht mit seiner Geburt beginnt. Sie beginnt schon viel früher und in diesem Falle bei Abraham. Sie beginnt nämlich mit der Geschichte Israels, wie Israel auserwählt wird, ein Volk für Gott zu sein, aus dem der Messias kommen soll, denen die Verheißungen gelten und von denen der Verheißene kommen soll. Jesu Geschichte setzt natürlich noch viel früher an. Er als Sohn Gottes, als Gott Sohn, hat gar keinen Anfang. Seine Geschichte beginnt nicht mit irgendeiner Zeugung. Seine Geschichte beginnt nicht mit irgendeinem Punkt in der Geschichte. Er war schon immer da. Und Gott nutzt unsere Menschengeschichte und nutzt einen Mann besonders, und zwar Abraham, um Jesus Mensch werden zu lassen. Abraham wird auserwählt, um der Stammvater zu werden, aus dem dann der Messias kommt. Abraham bekommt die Verheißung von Gott, dass eines Tages aus ihm der Same kommen wird, der Rettung schenken wird. Abraham wird verheißen, ein Volk zu haben, das so groß ist wie die Sterne am Himmel, so dass man sie nicht zählen kann. Matthäus beginnt bei Abraham, um deutlich zu machen, dass Gott Menschen erwählt, um mit ihnen Geschichte zu schreiben. Dass Menschen nicht einfach so dahin leben, dass Menschen nicht einfach so machen und tun dürfen, was sie wollen, sondern dass Gott einen Plan hat. In diesem Fall bei Abraham, dass er einen Nachkommen bekommt, der Messias sein soll, der die ganze Menschheit retten wird, die ihm angehören werden. Abraham erhält diese wunderbare Verheißung, dass von ihm der Retter kommen wird. Und er hat keinen langen Atem. Das Interessante, Matthäus will deutlich machen, du liest so viele Namen und sie erschlagen dich. Das sind nicht 3, 4 und dann ist Jesus da. Abraham und dann so 4 Namen später und da kommt der Messias. Du liest sehr, sehr viele Namen und das erschlägt dich. Und die meisten kann man sogar nicht aussprechen. Abrahams Atem war irgendwie für eine Generation. Er dachte, der Messias kommt in der nächsten Generation. Er hat die Verheißung und er will sie etwas beschleunigen. Wir haben ebenfalls, denke ich, einen kurzen Atem. Wie lange können wir planen? Wir planen vielleicht für unsere Lebenszeit. Heute Abend werden die meisten von uns bestimmt ein gutes Essen essen. Und das wurde gut geplant. Man hat alles minutiös geplant, aufgeschrieben. Das soll gut klappen. Einige planen vielleicht ihre Karriere vor. Sie soll einige Jahre gehen und soll am Ende einen bestimmten Punkt erreichen. Kinder, ihr sitzt und rechnet, wie viele Jahre ihr noch in der Schule sitzen müsst, bis ihr da endlich raus seid. Gott zeigt uns in Matthäus 1 ganz deutlich, wie lang sein Atem ist. Und zwar hat Gott nicht für ein paar Jahre geplant. Er hat nicht geplant, dass Abraham schon den Nachkommen bekommt, der Erlöser ist. Gottes Atem reicht über Tausende von Jahren. Gottes Geschichte kann Tausende von Jahren aushalten. Wir können es kaum erwarten, dass jetzt demnächst etwas geschieht, was wir uns so wünschen. Wir erwarten heute Abend Geschenke und das muss endlich passieren. Wann hört dieser Gottesdienst auf? Wann fahren wir endlich nach Hause? Wann ist das Essen da und wann kann ich endlich die Geschenke auspacken? Wann hört meine Krankheit auf? Wann hört endlich die Zeit auf, in der ich zur Schule gehen muss? Wann kann ich endlich arbeiten? Der arbeitet, fragt sich, wann kann ich endlich in Rente gehen? Und der in Rente ist, fragt sich, was kann ich noch so alles erleben in meinem Ruhestand? Einige fragen sich, wie lange ich noch leben muss, bis ich endlich den Herrn sehe. Auch das ist ein Zeitpunkt, den viele Christen erwarten und sehnlichst erwarten und es nicht aushalten, hier zu bleiben. Unser Atem ist kurz. Und selbst wenn er irgendwie für 80, 90 Jahre plant. Matthäus sagt uns deutlich, dass die Menschen des Alten Testaments sich ein wenig gedulden mussten, denn da sind ein paar tausend Jahre vergangen, bis der verheißene Erlöser gekommen ist. Nicht nur, dass der eine Vater von dem anderen war oder wie einige der älteren Übersetzungen Zeugte geschrieben hat, hier müsste man noch hinzufügen, dass sie auch gestorben sind. Und der Erlöser war nicht da. Und da kam die nächste Generation und starb und der Erlöser war immer noch nicht da. Und es gibt irgendwo den Zeitpunkt, wo du vielleicht auch denken kannst, langsam reicht es. Oder nicht nur langsam reicht es, sondern wir haben das Ganze verloren. Wo ist überhaupt der Erlöser? Das kennen wir aus dem eigenen Leben, oder? Wenn etwas nicht eintritt, wenn vielleicht so ein Monat vergangen ist, da wird man schon hibbelig. Also das dauert, besonders wenn man verliebt ist und so auf die Hochzeit hingeht, wenn es zur Hochzeit geht. Wie lange wird das noch dauern? Hier bist du bei einem Projekt, das soll tausende Jahre gehen. Und mittendrin könnte man sich auch fragen, wo sind wir überhaupt gerade? Was passiert hier? Doch Gott lässt den Menschen nicht alleine. Gott hat nicht irgendwas am Anfang versprochen und gesagt, und jetzt lebt mal und irgendwann mal werde ich euch schon kundtun, dass da einer gekommen ist, an den ihr glauben dürft. Gott hat Propheten geschickt. Gott hat Männer geschickt und Frauen, die er dafür auserwählt hat, nach zu seiner Ehre zu leben und die Verheißungen zu anderen gesprochen haben, aufgeschrieben haben. Und einer davon war Jeremia, der die Verheißung aufschreibt, dass es einen geben wird. So viele schlechte Hirten kamen, so viele schlechte Hirten haben Israel in die Irre geführt und man könnte irgendwann meinen, es ist vorbei. Schön, dass der Erlöser irgendwann mal kommt. Es sieht aber nicht danach aus. Jeremia hält für das Volk Israel die Verheißung bereit. Es kommt einer, er wird Frieden bringen und er wird Gerechtigkeit bringen. Und es wird Gerechtigkeit herrschen. Zurück zu Abraham. Er hat genauso einen kurzen Atem wie du und ich. Er muss lange warten auf einen Sohn. Wenn man nicht nur kinderlos ist, sondern in diesem Falle biologisch irgendwie auch dazu gemacht, keine Kinder zu bekommen, ist es schwer, an diese Verheißung zu glauben, dass man irgendwie Nachkommen haben wird. Und so denkt sich Abraham, ich sollte meinen Knecht Eliasa über alles stellen. Er soll die Nachkommen bekommen. Er soll den Verheißenen bekommen. Und Gott sagt ihm deutlich, nein, Eliasa wird es nicht. Abraham und Sarah versuchen es über einen anderen Weg, über die Sklavin Hagar. Und auch das ist nicht Gottes Plan. Gottes Plan für Abraham und Sarah ist zu warten und zu warten, bis beide 100 Jahre alt werden und dann einen Sohn zu bekommen. 100 Jahre sind heute lang und damals waren sie auch schon sehr lang. Zu warten und zu warten. Abraham müsste an diesen Verheißungen Gottes hängen, sich klammern und das hat er auch getan. Und doch sehen wir auf der anderen Seite, wie wir Menschen ticken, wenn Geschichte vorangeht. Wir haben keinen Einfluss auf die Zukunft, wollen aber Einfluss auf die Zukunft haben. Aus diesem Grund haben wir immer dieses Spannungsfeld zwischen an den Verheißungen Gottes festhalten und glauben, dass Gott Gutes für mein Leben will und Gutes in meinem Leben vorhat. Und auf der anderen Seite zu sagen, und irgendwie will ich doch das beschleunigen und irgendwie versuchen, die Verheißung etwas früher zu bekommen und früher in meinem Leben sichtbar zu machen, als Gott das vielleicht geplant hat. Und in diesem Spannungsfeld stehen wir. Und in diesem Spannungsfeld stand Abraham damals. König David, der andere Eckpfeiler der Geschichte Gottes, liebt Gott von ganzem Herzen. David möchte Gott einen Tempel bauen. David möchte ein Friedensreich haben. Gott sagt ihm, das ist nicht deine Zeit. Du bist nicht der König, der mir einen Tempel bauen wird. Und du bist nicht der König, der ein Friedensreich sehen wird. Das ist einem anderen bestimmt. Du bist nur einer von vielen dieser Linie, die irgendwann mal dazu kommen wird, dass der eine kommt, der wahre Tempel und der Friedensbringer und der König des Friedens, dessen Reich kein Ende haben wird. Und auch David hing zwischen an Gott festhalten und an seinen Verheißungen und ein heiliges Leben führen und zwischen Versuchung und Sündigen. Und so finden wir in Jesu Geschlechtsregister, in Jesu Stammbaum, wieder, dass die Linie über David dann an Salomo übergeht und das durch eine Affäre mit Bathseba. Diese Affäre führt zu einem Mord und es ist schrecklich, diese Geschichte zu lesen. Und doch wird hier nichts verheimlicht. Diese Linie zeigt uns ganz deutlich, wie wir Menschen in diesem Spannungsfeld leben zwischen an den Verheißungen Gottes festzuhalten und auf der anderen Seite unsere eigene Geschichte schreiben zu wollen und Herren unserer eigenen Geschichte zu sein. Und so könnte man sich immer wieder die Frage auch für unser Leben stellen, wie lang ist unser Atem, wenn es schwer wird, wenn wir etwas nicht abwarten können. Egal, ob es ist, dass wir endlich in die 12. Klasse kommen und Abi schreiben oder es mit viel wichtigeren Dingen zu tun hat, wie wann habe ich eine bessere Arbeitsstelle oder wann werde ich gesund oder wann sehe ich meine Lieben wieder. Es ist auf der einen Seite natürlich in unserer Verantwortung, alles dran zu tun, dass wir ein Leben vor Gott leben, ihn ehren, aber auch an seinen Verheißungen festhalten, obwohl gerade die Umstände nicht danach aussehen. Und Gott zeigt das ganz deutlich in diesem Stammbaum von Matthäus 1. Und so will ich dir zurufen, dass du an den Verheißungen Gottes festhalten darfst. Denn wir lesen hier von Abraham, der das nicht immer gemacht hat. Und doch ist Gott mit seinem Plan mit ihm auch fertig geworden. Wir lesen von David, der das auch nicht hinbekommen hat. Und Gott hat ihn nicht abgeschrieben, sondern hat ihn einen Mann nach seinem Herzen genannt. Wir lesen von vielen anderen hier, die Menschen waren, von denen man in der Verwandtschaft nicht gerne reden würde. In einigen Verwandtschaften hat man ja so einen Verwandten, den man lieber nicht erwähnen würde. Dieser Stammbaum ist voll davon und das ist die Stammeslinie unseres Herrn Jesus Christus. Und Gott wird fertig, weil es seine Geschichte ist und weil er die Geschichte schreibt. Kommen wir zu dem zweiten Punkt. Gott verherrlicht sich durch deine Geschichte. Dieser Stammbaum ist voller Eckpfeiler. Wir haben den großen Abraham, den Vater vieler Völker, den Vater Israels. Wir haben David, diesen großen und herrlichen König, den Psalmenschreiber. Wir haben hier drin Hiskia, einen Mann voller Glaubens und viele mehr. Es haben hier aber auch Namen, Erwähnung gefunden, von denen ihr entweder nichts im Alten Testament lesen werdet, sie stehen hier einfach und haben ein normales Leben geführt und wurden nie erwähnt, bis auf, dass sie in irgendwelchen Stammbäumen erwähnt werden, oder es werden Menschen erwähnt und besonders in diesem Fall sind es hier Frauen, die sogar geächtet waren, die skandalös waren. Wir lesen von Tamar und ihre Geschichte ist eine schreckliche, sie verführt Juda als Prostituierte, sie gibt sich als Prostituierte aus und daraus kommt der Nachkomme. Wir lesen von Rahab, wahrscheinlich eine Hethiterin, also jemand, der nicht zum Volk Gottes gehört und damit auch keinen Anteil an den Verheißungen. Wir lesen von Ruth, einer Moabiterin, einem Volk, das auch durch eine schreckliche Sünde von Lots Töchtern entstanden ist, die die Verheißung Gottes plötzlich in Anspruch nimmt und damit Teil der Geschichte Israels wird und nicht nur der Geschichte Israels, sondern der Geschichte Jesu Christi und in seinem Stammbaum Erwähnung findet. Und natürlich, ihr Name wird hier nicht erwähnt, aber wie schon vorher gesagt, Bathseba, die eine Affäre mit David hatte, die Schreckliches zur Folge hatte. Wie schon vorher erwähnt, gibt es, wie gesagt, in Verwandtschaften immer wieder jemanden, von dem man nicht reden möchte. Jemanden, der sich nicht nur schlecht benimmt, sondern wirklich Abscheuliches tut. Matthäus 1 zeigt uns ganz deutlich, wie das Evangelium Gottes funktioniert. Das Evangelium Gottes verheimlicht nicht Sünde, verheimlicht auch nicht, dass Sünder Teil des Planes Gottes sind. Matthäus 1 will deutlich machen, wie Gott mit Sünde umgeht. Gott ist ein heiliger Gott und er bestraft Sünde. Und das sehen wir im Alten Testament und im Neuen Testament. Oh, Gott ändert sich da nicht. Gott hasst Sünde, weil er ein heiliger Gott ist und Gott möchte, dass sein Volk und die Menschen seines Volkes heilig leben. Gott liebt den Sünder, der zu ihm kommt und ihn um Gnade bittet. Ruth, eine Moabiterin, die keinen Anteil am Volk Gottes hat, möchte diesen Gott kennenlernen und möchte diesem Volk angehören, weil sie verstanden hat, dass da die Verheißungen sind, dass dort nur das Heil ist. Sie hat mehr verstanden als die anderen um sie herum, die zu diesem Volk gehört haben. Einige der Namen, die hier erwähnt werden, Wie gesagt, werden wir keine Geschichte finden. Nicht jeder ist ein Eckpfeiler der Geschichte. Und auch das zeigt uns ganz deutlich, wie das Evangelium Gottes funktioniert. Es braucht nicht die Starken und die Großen und die Intelligenten. Gott nutzt in diesem Stammbaum Menschen, von denen wir nicht wissen, wie ihr Leben verlaufen ist. Gott nutzt Ausgestoßene, Gott nutzt Sünder, Gott nutzt, ja, fast Namenlose, könnte man sagen, weil wir nichts zu ihnen finden. Gott begnadigt Sünder. Keiner aus dieser Linie ist gerecht. Selbst die großen Eckpfeiler der Geschichte sind gefallen und hatten ein schreckliches Leben. Einige könnte man hier positiv erwähnen. Und deswegen will Matthäus ganz deutlich machen, indem er das Evangelium durch Namen zusammenfasst. Gott erwählt Sünder, um seinen Plan auszuführen, um seine Gnade an Sündern auszuführen durch Jesus Christus, indem er sie begnadigt und indem sie Teil seiner Geschichte werden. Fühlst du dich gering? Fühlst du dich nicht wert? Gott ist meiner nicht würdig. Ich bin so schrecklich. Meine Sünden sind zu viel, dass Gott mir das Heil schenken könnte. Matthäus 1 will hier ganz deutlich machen, dass es keine Messlatte bei Gott gibt, nachdem er richtet, was zu viel bedeutet. Matthäus 1 will deutlich machen, dass Jesus Christus der Einzige ist, der gerecht ist. Kein anderer. Jeder ist gefallen. Es war keiner nach Gott gefragt, keiner, auch nicht einer. Alle bedürfen der Gnade Gottes und da bist du nicht schlechter oder besser als die, die in diesem Stammbaum stehen oder von denen zu lesen ist. Den großen Unterschied machen die Menschen, die Gottes Gnade in Anspruch nehmen. Dein Wert ist nicht dadurch gemessen, wie schlecht du bist, dein Wert ist dadurch gemessen, dass Jesus dich angenommen hat und dir seine Heiligkeit gibt. Gott wäscht dich rein, nicht nachdem, wie wertvoll du bist oder wie wenig du gesündigt hast oder wie gut dein Leben ist. Gott schenkt dir ein neues Leben, weil er dir gnädig ist. Ruth durfte aus Gnade zum Volk Gottes gehören. Tamar, Rahab und alle anderen, die hier Erwähnung finden, haben das allein durch Gottes Gnade geschafft. Nicht durch ihr eigenes Werk oder weil sie so toll waren und weil auch die Eckpfeiler so toll waren, sondern weil Gott sie erwählt hat. Die Geschichte beginnt ja auch mit Abraham, einem Götzenanbeter, weit weg von dem Ort, wo Jesus geboren wird, in dem Gott ihn auserwählt, ihn anzubeten und Vater vieler Völker zu werden. Die Geschichte beginnt mit Erwählung und auch deine Geschichte beginnt damit, dass Gott dich dazu erwählt, sein Kind zu sein, wenn du an ihn glaubst. Und es ist so schön zu sehen, wie plötzlich eine Aneinanderreihung von Namen uns deutlich macht, wie das Evangelium Gottes funktioniert. Gott nimmt sich Sünder an. Und Gott verherrlicht sich durch den Mittelpunkt der Menschengeschichte und das ist Jesus Christus. Matthäus beschreibt nicht irgendeine Linie, die dann zu Jesus führt. Matthäus beschreibt den Stammbaum und jeden Punkt, an dem du gucken kannst, wer König werden könnte. Es ist die Königslinie. In Deutschland haben wir keine Könige mehr und von unseren Adeligen, die da so übrig geblieben sind, hört man entweder nur Negatives oder gar nichts mehr. Einige kaufen sich heute Adelstitel, weil das wieder im Trend ist. Großbritannien ist da ja noch ein wenig anders, auch wenn da der König oder damals die Queen nichts mehr zu sagen haben, trotzdem haben sie noch einen Status, der ganz anders ist, als den wir hier in Deutschland haben. Und auch da ist es immer wieder interessant zu hören, wenn dann irgendwie über einen der Royals berichtet wird oder irgendwelche Verwandten, dann wird oft erwähnt, in welcher Beziehung sie zum König stehen oder falls die ganzen Menschen davor sterben sollten, an welcher Stelle dieser Mensch König wird. So in der Art verhält es sich mit Matthäus. Also von wem kann der König kommen? Wir fangen bei Abraham an und gehen durch und die Linie muss unbedingt über Juda gehen. Wir sind hier im Königsregister. Bei England oder Großbritannien an sich war das ja schon lange vorher bekannt. Charles, Prinz, jahrelang darauf vorbereitet, König zu werden. In anderen Dynastien war das nicht anders. Der Sohn, der Erstgeborene, in einigen die Erstgeborene, werden dafür vorbereitet, König zu werden. Hier bei Matthäus verhält sich das ganz anders. Die Geschichte beginnt mit Abraham. Wir haben große Eckpfeiler wie David. Da beginnt eine Dynastie von Königen, größer und größer zu werden und plötzlich die babylonische Gefangenschaft. Alles Volk wird zerstreut. Irgendwann mal kommen sie zurück. Das ist der kleine Einschub hier. Und zwar in Vers 12. Und da kommen eine Reihe an Namen, die einfach nichts mehr sagen. Und irgendwann mal denkt man sich, okay, aber jetzt müsste wieder so einer kommen, so ein streitbarer Held, ein großer Fürst, und von ihm kommt dann Jesus Christus. Die Königslinie endet mit Josef, einem Zimmermann. Irgendwo im Nirgendwo Nazareth. Im Römischen Reich ein Punkt auf einer Karte, die so groß ist, dass man Nazareth nicht mal draufgeschrieben hat. Ein unbedeutender Ort und ein Mann, der einem Handwerk nachgeht, wie die meisten seiner Zeit. Das nennt man einen, von dem ein König kommen kann. Matthäus 1 zeigt uns ganz deutlich, dass Gott nicht das Große gebraucht, nicht die großen Momente der Menschheitsgeschichte, sondern der größte Moment der Menschheitsgeschichte ist im Kleinen und Verborgenen. Gott zeigt uns, dass er irgendwie auch Humor hat, in der Hinsicht, dass wir viele Namen haben, wo wir denken, okay, hier könnte wirklich endlich der Messias kommen, mit einer großen Ankündigung, so dass die Menschen verstehen, dass er da ist. Gott sucht sich einen Zeitpunkt in der Geschichte aus, in dem das Römische Reich sehr groß ist und in einem unbedeutenden Ort ein Mann eine Frau heiraten will und ein heiliges Leben einfach führt. Gott sucht sich ein Pärchen aus, das verlobt ist, das bereit ist, Jesus Christus aufzunehmen. Ohne viel Ankündigung, ohne großes Getue soll der Sohn Gottes auf diese Erde kommen. Gott nutzt die Menschheitsgeschichte und zeigt damit, dass er nicht abhängig ist von irgendeinem großen Moment. Er hat diesen Moment vorbereitet, hat Josef und Maria dafür vorbereitet, dass Jesus kommt. Dass du nicht davon abgeschreckt wirst, von seinen tollen Kleidern oder seinen tollen Titeln, sondern dass du in ihm den Mensch siehst, der er war. Einer von uns. Einer, der gegessen und getrunken hat, der geschlafen hat, der müde geworden ist. Gott Fleisch geworden. Das große Geheimnis, das wir nicht begreifen können und das plötzlich da ist. In einem Moment, in dem man das absolut nicht erwartet hätte. Matthäus will hier noch etwas deutlich machen. Es endet nicht nur in diesem Unbedeutenden, sondern hier beginnt etwas Gewaltiges. Der Stammbaum endet nicht wegen dem Tod eines Königs und damit, dass es nicht weitergeht. Dieser Stammbaum endet bei Jesus, weil es keinen weiteren Stammbaum bedarf. Jeder, der nun zum Volk Gottes gehören möchte, muss nicht irgendwie eine Stammeslinie suchen, sondern du darfst zu Jesus gehören. Dein Stammbaum, wenn du an ihn glaubst, endet auch bei Jesus. Du musst keine namhafte Linie vorzeigen. Du musst nicht aus irgendeinem Adelsgeschlecht kommen. Du musst Jesus angehören, der in Bethlehem geboren ist und für unsere Sünden gestorben ist. Maria und Josef waren unbedeutende Menschen, aber Menschen, die auf Gott ausgerichtet waren. Menschen, die nach Gottes Willen gelebt haben. Menschen, die sich von Gott gebrauchen ließen. Und das ist das, was wir auch heute an Weihnachten feiern dürfen. Dieses große Geheimnis von Gott wird Mensch. Mitten in der Geschichte der Menschheit. Er wird zum Mittelpunkt des Ganzen. Die Linie endet bei ihm und jeder, der zu ihm gehören möchte, wird Teil durch den Glauben an ihn. Gott verherrlicht sich durch die großen Eckpunkte der Geschichte, durch die Geschichte Davids, durch die gewaltigen Siege von Hiskia, durch Abrahams Leben und Glauben. Und Gott verherrlicht sich durch Maria und Josef, die zu der Zeit, die vorherbestimmt worden ist, nach Bethlehem reisen und dort das Kind Jesus zur Welt kommt. Bei der ganzen Königslinie hast du auf ein kleines Detail geachtet, denn Matthäus ist es sehr wichtig. Bei Menge heißt es ja immer, der ist der Vater von dem. In einigen anderen Übersetzungen heißt es Zeugte. Und wir kommen dann bei Josef an. Jakob, der Vater Josef, Vers 16, des Ehemanns der Maria, von welcher Jesus geboren wurde, der da Christus ist. Josef ist nicht der Vater von Jesus. Matthäus beschreibt das nicht groß. Matthäus macht keine größere Erläuterung, dass er hier etwas durchbricht, was er davor zig Male geschrieben hat. Matthäus erwähnt hier mit einem kleinen Nebensatz dieses große Geheimnis der Jungfrauengeburt. Gott wird Mensch und das nicht durch die Zeugungsakt, nicht durch den Willen eines Mannes, sondern durch den Willen Gottes. Gott wird Mensch und wird Teil von uns. Jesus ist der verheißene Messias, der nun da ist, der einer von uns geworden ist, um das Volk Gottes zu retten. Und so geschieht es. Jesus wird geboren von einer Jungfrau. Er leidet unter Pontius Pilatus, stirbt und ist nach 3 Tagen auferstanden. Er ist gen Himmel gefahren, sitzt zur Rechten Gottes, von wo er auch thront und von wo er aus kommen wird, um eines Tages zu richten, die Lebenden und die Toten. Und wir dürfen uns freuen, die, die wir ihm angehören, dass wir einen Retter haben, der gerecht ist, der Gerechtigkeit liebt und Frieden gebracht hat. Frieden für jeden, der an ihn glaubt und Frieden bringen wird in Ewigkeit. Es wird Sünde aufhören, alles Leid und der Tod. Und wir werden mit Christus in Ewigkeit leben und regieren und uns freuen für das, was er getan hat. Und wir dürfen heute Abend hoffentlich nochmal darüber staunen, dass das in der Menschheitsgeschichte passiert ist. Jesus ist nicht irgendwie plötzlich reingefallen in die Welt, sondern Gott hat tausende Jahre davor angefangen, indem ein Götzenanbeter aus einer Wüste in ein anderes Land gezogen ist und umhergewandert ist und gewartet hat und gewartet. Und es kam nichts. Und der Nächste kam und wartete. Aber sie haben an die Verheißung Gottes geglaubt und haben an ihr festgehalten. Und der Erlöser ist gekommen. Es hat tausende Jahre gebraucht, aber Gott hat sich verherrlicht. Und lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du heute sitzt und auch in deinem Leben und in deiner Geschichte aufgeschmissen bist, dann merke, Gott plant weit länger, als wir es glauben. Und wir dürfen uns freuen. Es gibt nämlich die Verheißung, dass Jesus wiederkommen wird. Mögen auch tausende Jahre vergehen. Wir glauben, dass unser Erlöser, der zu Rechten Gottes sitzt, eines Tages wiederkommen wird. Wir brauchen keinen Stammbaum mehr. Wir haben das ganze Wort Gottes. Wir haben alle Verheißungen. Deswegen halte fest, feier jedes Jahr Weihnachten, freue dich über die Erfüllung des ersten Kommens und hoffe und glaube an das zweite. Denn er wird wiederkommen. Amen.